Hallo liebe Retro-Komport-Hörer, mein Name ist Selma und ich bin Teil von Pretty Old Pixel. Und was ihr jetzt gleich im Anhang hört, ist sozusagen eine Auskopplung von unserem normalen Programm, was ihr zum größten Teil auf YouTube findet. Da einfach Pretty Old Pixel eingeben oder ihr könnt auch einfach www.prettyoldpixel.de oder Pretty Old Pixel bei YouTube oder Facebook eingeben. Da findet ihr uns auch. Im Nachfolgenden kommt jetzt ein Beitrag, der bei uns der dritte Teil einer Reihe ist. Unsere Beiträge sind meistens immer so strukturiert, dass wir in so einem Replay am Anfang so eine Art Unboxing machen und wo wir das Intro zeigen und so ein bisschen unsere Verbindung zu dem Spiel erklären. Dann gibt es so einen Mittelteil, in dem wir regelmäßig Gameplay zeigen und am Abschluss dann unser Abschlussgespräch, das was ihr jetzt im Anschluss hört. Und dieses Abschlussgespräch fasst das alles nochmal zusammen und der Mittelteil ist sozusagen der Beweis oder die Hinführung zu diesem Abschlussgespräch. Weiterhin haben wir aber auch noch mehrere Streams, in denen wir Teile spielen von Spielen, die wir schon im Replay hatten. Es gibt aber auch noch unterschiedliche Folgen, sowas wie Best-ofs oder aber auch Dinge, bei denen wir uns um alte oder neue Hardware kümmern und so ein paar Infothemen noch nebenher. Wenn ihr Interesse daran habt, mehr zu sehen oder zu hören, dann schaut doch einfach bei uns vorbei. Viel Spaß mit dem Abschlussgespräch.
Ihr hört den Podcast-Kapott-Kanal. Die Heimat des Retro-Kompotts und anderer toller Projekte.
Es folgt Pixel-Kompott.
Eine Produktion der Kollegen von Pretty Old Pixel. Abschlussgespräche und Talks aus ihrem Videokanal als Podcast aufbereitet.
Hallo und willkommen zurück zu Pretty Old Pixel. Mein Name ist Selma und in dem schon lange vermissten Abschlussgespräch, könnte man fast sagen, schauen wir uns heute Millennia Altered Destinies an. Aber das mache ich natürlich nicht alleine, sondern Dirk ist wieder dabei. Hallo Dirk.
Hallo.
Um die Grundlagen gleich vorwegzunehmen, also ich habe das Spiel für MS-DOS getestet. Soweit ich weiß, gibt es das auch nur für MS-DOS. Als Genre ist es ein bisschen schwierig zu sagen. Ich würde sagen, so ein Strategiespiel, was aber auch so ein paar andere Genres mit drin hat. Also man hat so ein paar Entscheidungsbäume in Anführungsstrichen, ganz klein, die man vielleicht aus Rollenspielen und Adventures bekommt. Es gibt so ein bisschen Knobel-Einlagen, es gibt so ein paar Action-Einlagen. Also im Großen und Ganzen muss man das, glaube ich, als Strategie bezeichnen. Aber es ist ein Spiel, was so ein Nischengenre vielleicht bedient, würde ich mal sagen. Das Ganze ist 1995 von Take-Two entwickelt worden und vertrieben worden. Und das Ganze ist von Ian Bird federführend betrieben worden, könnte man sagen. Und der hat vorher Millennium gemacht und Deuteros. Und man merkt den Spiel diese Herkunft an. Also man könnte fast sagen, dass es das dritte in einer Trilogie ist vielleicht, wobei es nicht ganz so thematisch, aber mehr hat er danach auch nicht mehr gemacht. Also er hat diese drei Spiele irgendwie gemacht und ich glaube noch ein viertes vorher irgendwann mal, aber irgendwie hat er danach aufgehört und ich hatte versucht, ihn irgendwie zu kontaktieren, um ihn vielleicht zu einem Interview zu überreden, aber der ist komplett Bildfläche verschwunden. Und auch in Internetforen und Fanpages versucht man verzweifelt, ihn irgendwie aufzutreiben. Niemand weiß so recht, wo er verschwunden ist. Wäre sicherlich ganz interessant gewesen, mit ihm mal darüber zu sprechen.
Er wurde bestimmt in der Zeit entführt, um eine ganze Generation, ein Universum zu retten.
Also wahrscheinlich hast du recht, er wurde wahrscheinlich von Aliens entführt, ja.
Ich habe noch den schönen Begriff Göttersimulation gefunden. Das passt doch auch ungefähr, oder? Weil du ja mehr oder weniger federführend verschiedene Rassen versuchst, da zu motivieren, das Richtige zu tun.
Das stimmt. Wenn man auch als Göttersimulation sagen würde, dass man in den meisten die Fähigkeiten des Volkes oder was auch immer man da bestimmt, eher indirekt führt, wie bei Populus, dann hast du recht. Ja, weil was Direktes macht man ja jetzt auch nicht. Man sagt ja jetzt nicht ganz genau, hier bau das hin, so wie bei Civilization oder so. Also ja, stimmt, definitiv. Klar, du kennst es natürlich nicht.
Nee, ich bin ja eh auf dem PC-Spiele-Sektor, gerade bei den Älteren. Da kenne ich mich nicht so aus. Das habe ich halt damals nicht gespielt. Und wenn es da nicht zufällig eine Portierung für irgendeine Konsole von gab, dann kenne ich das eher nicht. Und ich glaube, in diesem Fall trifft das zu, da ist nichts portiert.
Nee, da ist nichts portiert und es ist an sich auch sehr unbekanntes Spiel, habe ich das Gefühl. Also das Interesse an diesem Spiel war nicht sonderlich hoch. Man findet aber im Internet immer noch so ein paar Fanpages dazu, wo man so ein bisschen was darüber lesen kann. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, da ist noch der Hype oder eine aktive Community drum. Das Spiel ist gefühlt zumindest von dem, was ich gefunden habe, ziemlich vergessen von der Zeit. Was vielleicht schade ist, vielleicht nicht, aber da kommen wir nachher noch zu. Ich habe dieses Spiel bei einem Freund gesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Demo war, die interaktiv war, oder ob es eine Demo war, wo einfach nur vielleicht der Vorspann abgelaufen ist, der schon ewig lang ist, und vielleicht noch irgendwie 10 Bilder oder so. Also so eine Demo, was nicht ganz ein Film ist, aber so halb ein Film war mit ein paar Spielszenen da irgendwie drin. Wir waren auf jeden Fall ziemlich scharf darauf, weil wir das von der Thematik her sehr interessant fanden. Ich kann mich dann aber daran erinnern, dass wir es irgendwie nie in die Finger bekommen haben. Also in die Finger bekommen meine ich, wir haben es irgendwie nicht auf dem Schulhof in Anführungsstrichen in die Finger bekommen, ausgeliehen bekommen. Aber wir haben es auch nirgendwo irgendwie bei Karstadt oder so mal gesehen, dass wir es hätten kaufen können. Weil ich glaube, wir hätten es gekauft, weil wir ziemlich gehypt darauf waren auf das Teil. Also ist das auch schon in den lokalen Händlern sozusagen nicht wirklich gut angekommen oder hatten Interesse daran, das zu vertreiben. Wenn wir uns nachher dann die Zeitungsberichte ansehen, dann erschließt sich auch so ein bisschen daraus, warum. Ja, die Grafik, wird dir das so gefallen? Ich meine, man muss natürlich ein bisschen bedenken, dass es 95 schon relativ spät war, ne? Also Windows 95, CD-ROMs und so.
Ja, also die Grafik ist jetzt, ich hätte jetzt nicht gesagt, dass das irgendwie sonderlich herausragend ist. Ich versuche das natürlich auch mal irgendwie im zeitlichen Kontext zu setzen, aber es hat so ein bisschen Anleihen ich fühlte mich so ein bisschen erinnert an die Full-Motion-Videos oder sowas der damaligen Zeit.
Mhm. Gerade diese Hände und so sahen irgendwie merkwürdig digitalisiert aus, ne? Und das Cockpit irgendwie. Und ich glaube, diese Figuren auf dem Planeten, das waren halt auch, also entweder waren das so, wie nennt man das, Puppetry? Also so Handfiguren. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Entweder sowas oder die haben da wirklich Schauspieler irgendwie reingesteckt. Aber ich glaube, das war nichts Gerendertes und es war nichts Handgezeichnetes auf jeden Fall, sondern das waren so, ja, wie du schon gesagt hast, so Live-Action-Szenen irgendwie.
In 120x80 dann wieder ja, abgespielt.
Mit Interlaced.
Ehrlich gesagt, das ist auch bei der Grafik, das hat mich beim Zuschauen, na gut, man kann ja Gott sei Dank wegschauen, aber das hat mich mal wahnsinnig gemacht, die Animationen in den Dialogen, die nie stillstehen, auch wenn sie eigentlich stillstehen, die ganze Zeit am Wackeln und am Wabern sind, obwohl nichts passiert. Das, ein Nebeneffekt von der Technik damals. Hat man damals wahrscheinlich auch so, man hat sich einfach gefreut, dass sich da überhaupt was so filmähnlich bewegt. Aber aus heutiger Sicht guckst du da drauf und denkst nur so, nun halt doch mal einer das Bild an.
Ja, stimmt. Die Animationen oder die Figuren haben irgendwie so eine halbe Handvoll Animationen und die Idle-Animationen sozusagen, die werden nacheinander immer abgespielt zufällig. Und wenn man Pech hat, dann werden halt die gleichen Idle-Animationen dreimal hintereinander abgespielt und dann wackeln die so komisch hin und her, ja.
Das, Intro hat es ja gerade schon gesagt, war wirklich sehr detailliert und langwierig, damit du auch genau von der Story abgeholt wirst. Das heißt, man hat auch gleich verstanden, worum es denn geht. Also, wobei, was das Gerüst ist, nicht was man genau tun soll. Die Spielansicht dann hingegen, ja, ist auch so ein bisschen typisch für den Zeitraum, weil du hast halt sehr viel Dashboard, sehr viel virtuelle Knöpfe zum Drücken, die du ja auch, glaube ich, in der ersten Folge dann hier ganz viele Knöpfe zum Drücken, wo du dich schon drüber gefreut hattest.
Ja.
Aber das eigentlich aktive Element vom Bildschirm, was dir eine Rückmeldung liefert, was denn gerade passiert oder was du machst, das ist weniger als die Hälfte.
Ja, da muss ich vielleicht so ein bisschen einhaken. Wenn, so wie du, jemand die anderen Iron Bird-Spiele nicht kennt, dann muss ich dazu sagen, und das fand ich an diesem Spiel halt auch wieder toll, dass er viele Dinge eingebaut hat mit Animationen und sowas und soundmäßig, die eigentlich für Spiel völlig überflüssig sind, aber die für mich persönlich immer sehr immersiv waren und der Immersion beigetragen haben. Ich glaube, das war auch hier Ziel dieser ganzen Sache, dass man diese komische Steuerung mit der Hand hatte. Man wollte wirklich dem Spieler den Eindruck vermitteln, dass man jetzt in diesem Raumschiff sitzt. Darum sind auch diese komischen Hintergrundgeräusche, dieses Brummen und so. Und wenn man diese Stationen wechselt, dann dreht sich ja sozusagen der Sitz, in dem der Spieler ist, dreht sich ja die Animation. Das war ja noch verwirrender. Da konnte man dann immer, hatte man so einen Motion Blur, der dann nach links oder rechts gezischt ist. Und wenn man in andere Stationen gefahren ist, noch nach unten zu dem Shuttle, dann ist das nochmal, ist man noch so runter in so einem Fahrstuhlschacht gefahren und so. Ich glaube, dass viel das, was du meinst, ist auf diesen Grund zurückzuführen, dass er wirklich versucht hat, da sehr immersiv zu sein. Und ich meine, das hat mir schon gefallen. Wenn man zum Beispiel bedenkt, dass man ja auf diesen Planeten runter kann mit seinem Shuttle, und dann halt irgendwie so eine Shuttle-Stadt in Schutt und Asche legen kann. Also ich hab's, nachdem wir den Stream beendet haben, ich habe das bestimmt noch mal 4, 5, 6 Stunden oder so immer mal wieder, weil ich finde es super toll, um das vorwegzunehmen, gespielt. Und ich habe das bis jetzt nicht gebraucht. Also ich glaube, das ist wirklich auch nur so eine Sache, um dem Spieler halt wirklich ein immersives oder wie du schon gesagt hast, diese Gott-Simulation, das Gefühl zu geben, irgendwie übermächtig zu sein. Und wenn einem was nicht gefällt, dann kann man einfach ein paar Photonentorpedos in so einen, weiß ich nicht, römischen Senat oder so schießen. Ist bei Deuteros und so auch, dass da so viele kleine Animationen sind und sowas, die es eigentlich nicht bräuchte für das Spielprinzip, aber die trotzdem für die Immersion ganz cool sind.
Ja, die hatten auch anscheinend sehr viel Spaß an der Animation von dem Schiffscomputer, von dem Kopf, der da sich immer passend dreht. Wie hieß der nochmal?
Ja, da habe ich jetzt auch überlegt, der so aussieht wie bei Star Trek diese einen Echsenwesen.
Ja, so ein bisschen nach den Jem'Hadar aussieht, genau.
Genau, ja. Habe ich wieder vergessen, wie der heißt, aber das war auch so ein tolles Akronym irgendwie. Aber der geht nach einer Zeit einem ja doch wirklich auf die Nerven, zumindest das Gequatsche von dem. Am Anfang fand ich das ganz cool, aber es ist irgendwie, der ist ja auch noch so ein bisschen ironisch und so, weiß ich nicht. Aber man muss es dann ja doch irgendwie nach einer Zeit wieder anmachen, weil ansonsten fehlen einem ein paar Hinweise, weil er dann nicht mehr da ist, aber man auch die Informationen nicht mehr bekommt. Es ist zum Beispiel so, dass dieser Kopf dann in die Richtung guckt und wenn man Fragezeichen dann drückt auf irgendein Objekt, dann wird einem zum Beispiel gesagt, dies ist diese Technologie oder diese Technologie. Wenn man den Bordcomputer, kann man sozusagen die Sprache ausschalten, dann sagt er auch den Text nicht mehr. Also weißt du dann irgendwie gar nichts mehr so richtig. Es ist, ja, fand ich nicht gut, aber von der Idee her fand ich es trotzdem ganz cool, so einen sprechenden Bordcomputer zu haben. Das gab es auch noch in irgendeinem anderen Spiel. Ich will jetzt irgendwie immer X sagen, aber ich glaube, das war es nicht.
Ich weiß nicht, ob es eine Anspielung ist, aber den Anfang, wo er ihm dann, wo du dann da drin sitzt als Spielfigur und du als erstes sagst, hier, bring mich wieder nach Hause, und er halt in typischer Hellmanier antwortet, das kann ich leider nicht machen.
Ja.
Hab noch darauf gewartet, dass er Dave sagt, aber hat er nicht.
Ja, das stimmt. Und das ist ein gutes Beispiel. Das ist auch, kommt ja öfter, indem man versucht, irgendwas zu machen, um nach Hause zu kommen, und man selber dann halt sozusagen noch so eine zweite Agenda hat. Jetzt habe ich vergessen, wie die Rasse heißt, die einen da beauftragt, das Universum zu retten. Eigentlich erst an zweiter Stelle ist. Eigentlich ist man sehr egoistisch und will erst wieder nach Hause. Aber das kann man dann im Spiel sich selbst so zurecht spielen, wie man das gerne hätte. Das ist, fand ich, einen sehr coolen Aspekt. Ich glaube, man kann sagen, die Grafik ist okay. Ich würde sie jetzt nicht als herausragend bezeichnen. Ich würde sie jetzt aber auch nicht als wirklich schlecht bezeichnen, oder?
Nee, ist Durchschnitt.
Genau. Für so eine Simulation oder Knobelspiel, keine Ahnung, wie man es nennen soll, da kommen wir gleich noch zu bei der Story, glaube ich. Und beim Gameplay lassen wir es mal so. Sound. Wurde da wieder viel recycelt, Dirk?
Das habe ich ehrlich gesagt gar nicht so rausgehört, denn Sprachausgabe und so weiter, ja gut, habe ich mitbekommen. Sonst fand ich es ein bisschen minimalistisch. Also ich habe nicht so viel rausgehört. Es wurde natürlich viel recycelt, gerade das passende, die Computergeräusche-Animation, die natürlich zwangsweise immer die gleiche ist. Aber so wirklich viel, ich weiß nicht, entweder war es auch relativ leise, aber im Sound ist jetzt mir nichts in Erinnerung geblieben, wo ich gesagt hätte, entweder das klingt besonders toll oder das passt ja, oder hey, das ist nicht immer das Gleiche. Ist halt irgendwie da. Was ich ganz okay fand oder was ich gut fand, war nicht die Sprachausgabe, die sich halt ich weiß jetzt nicht, ob es teure Sprecher waren, die sich rangezogen haben dafür, aber die haben das doch relativ, ja, so ein bisschen B-Movie-artig, aber für das Spiel oder für das Umfeld ziemlich gut umgesetzt, fand ich.
Das stimmt, fand ich auch. Und wenn man bedenkt, dass es ja ziemlich viel Sprache ist, ne? Also ich glaube, das waren nicht wenige Zeilen Text. Man macht ja im Spiel sehr viel durch Konversation, und die wird zum größten Teil vorgelesen. Es sei denn, sie ist verbuggt und ein Text zu einer anderen Konversation wird vorgelesen oder gar kein Text oder nur die Hälfte des Textes oder der Text in einer anderen Sprache. Für Beta-Testing und so war nicht mehr ganz so viel Zeit bei dem Spiel, glaube ich. Es hatten ja auch einige Abstürze, und da kann ich mich auch daran erinnern, dass es damals auch nicht mehr so richtig lief, als wir es dann irgendwann Jahre später mal in die Finger bekommen haben. Ja, Musik ging irgendwie nicht. Keine Ahnung.
Ich hatte Ich hätte jetzt gesagt, es war bestimmt ein ganz großartiges Hans-Zimmer-Arrangement, aber man hat es leider nicht gehört.
Nee, ich weiß auch nicht. Ich habe ja in dem Menüpunkt immer mal Musik an und aus, lauter und leiser gemacht, aber da ist ja nichts passiert. Oder es war Musik und die war so leise, dass sie über die Hintergrundgeräusche des Bordcomputers oder des Raumschiffes irgendwie nicht hinausgekommen ist. Ist irgendwie komisch gewesen. Kann aber auch sein, dass das an meinem Image lag. Ich habe nur ein ISO gemacht. Vielleicht hätte ich da irgendwie was anderes machen müssen, dass ich die Audio-Tracks, die vielleicht noch auf der CD sind, wurden da abgespielt. Ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ja, Musik kann ich halt wenig dazu sagen. Dirk, würdest du dich trauen, die Story zusammenzufassen oder soll ich das lieber versuchen?
Soweit ich es mitbekommen habe, ich versuche den Ansatz und du korrigierst.
Okay.
Was ich mitbekommen habe, ist, dass eine höhere Macht versucht, ein Universum zu retten, was über 5000 Jahre sich an einen Punkt entwickelt hat, wo es jetzt von Mike? Nee, von den Mikroben hätte ich fast gesagt, von irgendwelchen
Microids,
den Microids übernommen wurde und die einzige Möglichkeit, die es jetzt sieht, das zu ändern, ist, sich einen Piloten zu schnappen, den sie anscheinend schon mal erwischt hatten vorher, ihn 5000 Jahre zurückzuschicken.
Ja, einen FedEx-Piloten.
ihn 5000 Jahre zurückzuschicken, ihn damit zu beauftragen, 4 andere Rassen so weit vorzubereiten, dass sie dann 5000 Jahre später die Microids aufhalten können.
Genau. Ja. Im Prinzip hast du es ganz gut zusammengefasst. Das ist
doch richtig
gekriegt. Man wird, glaube ich, habe den Namen der Rasse vergessen, aber man wird sozusagen aus seiner Galaxie rausgezogen, in eine andere Galaxie rein und man muss diese Microids sozusagen besiegen, indem man genug Technologien mit anderen Rassen erforscht oder die so weit leitet, dass sie genug Technologien haben, sich um sich gegen diese Microids zur Wehr zu setzen. Und um das zu machen, bekommt man halt ein Raumschiff, mit dem man in der Zeit hin und her reisen kann. Was erstmal an sich ein Spielprinzip ist, was mir, ich habe lange überlegt, nie wieder danach oder davor aufgefallen ist. Oder ich kenne kein Spiel, das das ähnlich macht. In der Zeit vor- und zurückreisen zu einem beliebigen Zeitpunkt in Raum und Zeit. Kennst du auch keins, oder?
Nee, das nächste, was drankommt, ist, glaube ich, noch, dass man bei SimCity die Spielgeschwindigkeit, die Simulationsgeschwindigkeit mit der Schildkröte ändern kann. Aber oder auf Schildkröte und schneller, aber dass man nur halt vorwärts und zurückkurbeln kann, nicht. Aber insgesamt bei dem Intro oder bei der Spielaufgabe, ich habe Fragen.
Ja, da kommen wir gleich zu. Ich habe nämlich auch Fragen. Okay. Das ist alles nicht ganz so klar, aber vielleicht können wir uns dann unsere Fragen gegenseitig beantworten. Ich weiß es auch nicht. Jedenfalls an dieses Raumschiff gebunden. Man kann damit auf den Planeten runter, weil man so ein kleines Shuttle hat. Aber die meiste Zeit benutzt man so eine Art, ja, Teleporter könnte man sagen, wie man das von Star Trek kennt, indem man Technologien von den Bewohnern nimmt oder sie ihnen halt gibt. Man kann dann zwischen diesen 4 Rassen, die jeweils eigene Eigenschaften haben, und das wird auch ziemlich gut porträtiert, glaube ich, Eigenschaften haben, Technologien hin und her tauschen, könnte man sagen, austauschen, Technologien austauschen, um denen dann bei gewissen Problemen innerhalb ihrer Evolution zu helfen. Und dafür gibt es diesen Seed, den man als erstes auf diesen Planeten beamt. Das ist also der Repräsentant dieses Volkes, dieser Rasse, dieser Zivilisation. Und der ist der Einzige, der unendlich lange lebt und den Spieler sozusagen kennt. Und das ist der Kommunikator zwischen dem Spieler und dieser ganzen Zivilisation. Und die sind halt auch alle ein bisschen anders. Der eine hat halt keinen Bock, der andere ist halt ein Weichei oder fand ich halt gut porträtiert irgendwie. Und für diese Rassen, die brauchen halt unterschiedliche Biome, könnte man, glaube ich, sagen, oder Lebensräume, in denen sie halt aufwachsen. Und deswegen muss man halt den richtigen Planeten dafür finden. Innerhalb so einer Galaxis. Und innerhalb dieser Galaxis gibt es irgendwie keine so richtigen Sternsysteme, weil ja, jedes Sternsystem besteht da irgendwie nur aus einem Planeten. Da fehlen halt Monde und den ganzen drumherum. Ach ja, diese Planeten gibt es halt noch, diese 4 Planetentypen, damit das alles schön passt. Oder 5 gibt es, glaube ich, damit man die da aussiedeln kann. Und es gibt noch diese Gasriesen. Und an den Gasriesen muss man halt irgendwie sein Raumschiff mit Treibstoff versorgen. Was wieder so eine Geschichte ist, immersiv, glaube ich, gedacht, dieses mit Treibstoff versorgen nervt einfach nur. Das macht gar keinen Sinn. Es geht einem der Treibstoff aus, man muss dann zu einem Planeten fliegen, diesen Treibstoff tanken und das ist so ein kleines Spiel, das man an einer gewissen Zeit dann halt abbricht, weil ansonsten, kennt man das ja, geht der Tank kaputt. Und wenn man dann halt nicht richtig kalkuliert hat, das hatte ich ja auch mal, in jedem System gibt es auch so eine Art, keine Ahnung, Quantenflow oder wie das beschrieben wird, dass der Tank sich langsam von selbst wieder auflädt. Das heißt, man kann eigentlich gar nicht stranden, sondern man verliert nur Zeit, indem man wartet, bis der Tank wieder voll ist. Aber Zeit ist in diesem Spiel das Einzige, was man unendlich hat. Also verliert man eigentlich gar nichts. Also ist der Einzige, der Zeit verliert, der Spieler vor dem PC. Und das ist nervig. Also keine Ahnung, das hätte man sich mal so komplett schenken können, dieses Minispiel. Oder es irgendwie interessanter oder einfacher machen. Ich, keine Ahnung. Also das ist, ja, das ist ein Spielprinzip, das verstehe ich nicht, warum man das eingebaut hat. Außer halt wegen diesen Immersionen.
Ich komme aus der Zukunft und ich habe euch das Grinding mitgebracht. So, danken.
Ja, eigentlich ja nicht mal, weil Grinding bedeutet ja für mich zumindest, dass du immerhin irgendwie noch was machen musst. Aber zur Not musst du einfach nur weggehen, den Rechner eine Stunde laufen lassen. Das passiert von alleine. Also, ja. Aber du hast recht, es ist irgendwie so ein Grinding-Prinzip, ja.
Ist ja noch besser, dann kannst du den Rechner einfach mal für sich spielen lassen, kommst immer wieder, Tank ist wieder voll.
Ja, genau.
Dieses Spiel wurde gesponsert von deinem örtlichen Energieversorger.
Ja. Dazu kommt noch, dass man ja sozusagen unterschiedliche Zeit, wie wird das im Spiel genannt? Ja, man hätte heutzutage, oder ich würde jetzt sagen, einen Zeitstrahl. Je nachdem, man trifft eine andere Entscheidung und dann splittet sich dieser Zeitstrahl wieder auf in unendlich andere und so weiter. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass jemand aus der Zukunft oder aus der Vergangenheit irgendwie in unseren Zeitstrahl kann, um zu verhindern, dass wir diese Rasse aussetzen. Und derjenige sind wir. Nämlich in dieser Zeitlinie, sagen wir Zeitlinie, das ist besser wie Strahl, in dieser Zeitlinie haben uns die Mike Kreutz überzeugt, auf ihrer Seite zu kämpfen, dass es doch besser ist, mit denen zu kämpfen. Also versuchen wir uns gegenseitig in unterschiedlichen Zeitlinien daran zu hindern, eine Zeitlinie so weit nach vorne zu bringen, dass die Mike Kreutz vernichtet werden.
Ich frage kurz zwischendurch, kommt Jean-Claude Van Damme darin vor und spielt er Time Cop?
Nein, und es ist auch kein DeLorean da drin und kein Fluxkompensator, aber es klingt so ein bisschen danach. Ja, es ist irgendwie sehr verwirrend, aber mich hat das total angesprochen. Ich fand es super cool, dass man da gegen sich selbst kämpfen konnte. Ihr merkt schon, wir vermischen hier Story- und Gameplay-Elemente. Das ist aber, glaube ich, bei diesem Spiel nicht anders möglich. Dazu kommt, dass wir so eine Art, ja, wie soll man sagen, Walze haben oder so einen Zylinder haben, auf den Wänden sind jeweils die Ereignisse dieser Rassen abgetragen, was in, ich glaube, 50, 20 Jahresschritten irgendwie passiert. Und dann sieht man nämlich dort, was für Auswirkungen die Entscheidungen hatten, die man getroffen hat. Und diese Entscheidungen trifft man, indem man im Weltraum kämpft oder verliert, indem man kommuniziert mit denen und denen bei Krisen oder auch bei Erfindungen irgendwie hilft. Diese Entscheidungen kann man treffen, indem man mit dem Shuttle runterbeamt und die zerstört. Oder aber diese Entscheidungen passieren auch von alleine durch, keine Ahnung, ein Asteroid oder ein Meteorit schlägt ein oder jemand aus der Zukunft vernichtet die Rasse oder irgendwie sowas, dass man eingreifen muss. Also gibt es unterschiedliche Ereignisse, die in diese Entwicklung der Rasse eingreifen und man ist eigentlich dahinterher, immer wieder diese Zeitlinie zu korrigieren oder auf den richtigen Weg zu führen, könnte man sagen. Und dafür gibt es halt diese vier Methoden, die ich gesagt habe. Und eine dieser Methoden ist, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen wie, da kommen wir ja auch noch zu, Wing Commander könnte man sagen, oder wie man das aus den Star Trek Adventuren kennt, so ein bisschen so ein Weltraum-Ballerspiel, in dem man mit der Maus halt hin und her fliegt. Man kann nicht mal die Geschwindigkeit des Raumschiffes ändern. Ist halt ein nettes Spiel für zwischendurch, aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, sehr gute Simulation, alleine für den Aspekt lohnt es sich. Es gibt dann noch so Elemente, die man an diesem Raumschiff, an seinem eigenen Raumschiff verändern kann. Ich glaube, es sind nur noch weitere vier Waffen, die man einbauen kann. Aber dazu muss man halt die Rassen erstmal so weit entwickeln, dass sie in der Lage sind, diese Rassen oder diese Technologie oder diese Waffen herzustellen. Und ich glaube, das waren so ziemlich alle Elemente, die man in diesem Spiel hat. Das klingt jetzt erstmal ziemlich kompliziert. Für mich war es aber eine sehr erfrischende Mischung aus unterschiedlichen Rätseln, könnte man fast sagen, Puzzeln, die man innerhalb von so einem Konversationsbaum, wie man den aus Adventuren kennt, zusammenbauen kann. Gemischt damit, dass man halt Technologien von anderen Rassen noch benutzen kann, um diesen Konversationsbaum zu erweitern oder aber einfach, um die Rasse in eine andere Richtung sozusagen zu schubsen. Weil das klingt jetzt erstmal gut, aber dieser Konversationsbaum ist meistens, gibt es da nur zwei Antworten. Töte den Anführer von Fraktion A oder töte den Anführer von Fraktion B. Und da gibt es meistens nicht viel drunter. Also das sind viele. Es gibt doch andere Entscheidungen und andere Konversationen, die man treffen kann, aber es sind jetzt nicht so viele, wie man sich das erhofft hat. Aber gerade, wenn man nicht diese Links-Rechts-Entscheidungen treffen kann, sondern mit dem Vertreter auf dem Planeten zusammen überlegen kann, wie man eine Technologie entwickeln kann, um aus einer Krise rauszukommen, irgendwie zum Beispiel, wenn es eine Nahrungskrise gibt, dann muss man halt überlegen, welche Richtung man die Nahrung entwickelt, um dann nicht den CO2-Haushalt zu erhöhen. Und dann sieht man, dass in 200 Jahren die Rasse ausstirbt, weil der Planet halt im Treibhausgas erstickt oder so. Das heißt, man geht dann wieder zurück zu dem Punkt und überlegt sich, ich habe gerade mal geguckt, das müssen wir anders machen. Und das fand ich wirklich gut, dass man halt wirklich in diesem Spiel, es ist eins der wenigen Spiele, wo ich sage, da gibt es, man hat unendlich viel Zeit, man hat gar keinen Druck, man kann immer wieder zurückgehen, sich was anderes überlegen. Das ist ein bisschen verbuggt, manchmal geht's nicht. Deswegen habe ich gespeichert immer. Aber ich glaube, generell war der Gedanke schon, dass man halt eine Entscheidung trifft, sich auf diesem Zylinder anguckt, wie sich die Entscheidung auswirkt, vielleicht durch die Zeit reist, um zu gucken, was kann ich an dieser Entscheidung verbessern oder verschlimmern, oder macht es das alles noch schlimmer, und wenn es alles das noch schlimmer macht, gehe ich halt wieder zurück und mache die Entscheidung, gehe ich sozusagen wieder vor den Punkt, bevor ich mit dem Abgesandten auf dem Planeten gesprochen habe, und treffe die Entscheidung anders.
Das hätte man auch schön in der 80er, 90er Serie abhandeln können.
Oh ja. Wie hieß die denn? Zurück in die Vergangenheit? Mit Scott Bakula?
Das wo Captain Archer durch Löcher gesprungen ist. Also da war ein
genau, Scott Bakula. Wo er immer wieder zurückreisen musste, um irgendwas in der Zeit zu reparieren. Ja. War das irgendwie so? Ja, so ein bisschen in die Richtung geht das. Ja, stimmt. Was waren jetzt deine Fragen?
Ach so, ja, ich habe Fragen, genau. Die Fragen zum dem Spieler wird ja gesagt, dass er nochmal daran muss. Wird irgendwann aufgeklärt, was beim ersten Mal passiert ist?
Nee.
Okay.
Wenn ich ehrlich bin, kann ich mich auch nicht daran erinnern, dass dem Spieler das gesagt wurde. Aber kann ich mir vorstellen, vielleicht ist das eine Referenz darauf.
Nee, das war im Intro.
Ja, ja, genau. Aber da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Aber das Intro spielt ja in einem Raum, in dem es keine Zeit gibt. Und vielleicht sagt er, du hast das nicht nur einmal gemacht, sondern schon viele, 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 viele Male.
Es ist immer,
also wir sehen uns hier zum...
Es ist immer in die Buchse gegangen. Jetzt mach's endlich richtig.
Genau.
Wird irgendwann im Spielverlauf noch aufgelöst, warum ausgerechnet er da jetzt reingezogen wird und warum diese Rasse nicht irgendwie wen anderen dafür? Also was sind seine speziellen Fähigkeiten, die ihn dafür qualifizieren?
Leider nicht. Oder ich kann mich, glaube ich, nicht dran erinnern. Ich glaube, man war halt nur gerade da.
Das mit anderen Worten, dass das allmächtige Wesen, was nicht so ganz allmächtig ist und bräuchte es dich ja nicht, ist mehr so eine Art Kyo und möchte dich leiden sehen.
Ja, und das ist auch was, wo ich mich frage, ob das wirklich so ist, weil vielleicht ist man ja selber der Böse und die Microids sind eigentlich die Guten. Das habe ich mich auch schon gefragt, weil warum nicht einfach zum Zeitpunkt Null gehen, auf den Planeten runter von den Microids und mit dem Shuttle einfach alles wegpusten, was da unten ist.
Ja, du hast halt, es war ein schönes Spielprinzip durch diese Zeitsprünge und den zeitlichen Ablauf da geschaffen. Gleichzeitig hat man dir aber im Prinzip auch das Werkzeug in die Hand gegeben, womit du das ganze Spiel überflüssig machst.
Wahrscheinlich schon. Ich habe es aber allerdings noch nicht versucht, zu dem Planeten darunter zu fliegen, weil da braucht man relativ viel Treibstoff und ich hatte noch keinen Bock, so auf das Minispiel zu machen, um mit dem Treibstoff zu dem Microids-Planeten zu fliegen. Aber es wäre auf jeden Fall, vielleicht mache ich das bei Gelegenheit nochmal. Ich glaube, ich spiele das Spiel noch ein bisschen länger. Vielleicht mache ich das nochmal und dann werde ich nochmal in irgendeiner Art und Weise davon berichten.
Du machst einen Speedrun in 30 Sekunden, beziehungsweise wahrscheinlich in 5 Minuten, weil 5 Minuten brauchst du, um den Treibstoff zu sammeln und dann das Spiel zu beenden.
Ja, das ist ein bisschen wie bei Far Cry 4, ne? War das bei Far Cry 4? Ich glaube ja, bei Far Cry 4 trifft man am Anfang den Bösen und der Böse sagt, ich muss kurz was erledigen, warte hier 5 Minuten. Und wenn du 5 Minuten wartest, ist das Spiel zu Ende. Also kriegst du sozusagen das gute Ende. Erst wenn du ausbrichst, geht das Spiel sozusagen los. Fand ich auch ganz, ganz nette Idee. Könnte sein, dass das hier auch so ist, dass man innerhalb der ersten 30 Sekunden sozusagen das Richtige macht und danach ist das Spiel einfach beendet. Mal gucken. Okay, ich glaube, jetzt haben wir Story und Gameplay soweit besprochen. Wenn wir jetzt bei dem Punkt wären, was wirklich Spaß gemacht hat, dann muss ich ehrlich sagen, dass mir viel Spaß gemacht hat, dieses Rumprobieren, die Konversation und die Immersion, die einem das Spiel gibt, wirklich einem alle Wege offen zu haben sozusagen. Man hat unendlich viele Ressourcen, man hat unendlich viel Zeit. Es kann eigentlich nichts schief gehen, ne? Man kann einfach nur viel probieren und man hat unendlich viele Möglichkeiten für die Ergebnisse. Real ist das natürlich was anderes. Es gibt natürlich nur eine gewisse Anzahl von möglichen
Events auf der Zeitscheibe.
Danke. Möglichen Events auf der Zeitscheibe, die eintreffen können. Und man kämpft natürlich gerade am Anfang, ich kann jetzt noch nicht sagen, dass ich jetzt über das Mittelalter hinaus wäre, oftmals bei allen Zivilisationen mit den gleichen. Also irgendwie eine Hungersnot oder es gibt irgendwie einen böses Monster auf dem Planeten, was sie droht auszulöschen oder so etwas in dieser Richtung. Das ist natürlich immer wieder das Gleiche. Ich habe irgendwo gelesen davon, dass es 10.000 unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Ja, ist natürlich die Frage, was hier als unterschiedlich gilt. Also ja, es gibt auf jeden Fall viele Ereignisse, um die man sich kümmern kann und das wird immer wieder ein bisschen aufgemischt und erweitert. Das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist so ein bisschen mehr Hilfe von dem Spiel, ob das oder die Entscheidung, die ich gerade getroffen habe oder das Ereignis, was ich gerade ausgelöst hat, mir irgendwie hilft. Weil es kann zum Beispiel sein, dass ich 3 oder 4 Ereignisse so in einer Entwicklungsgeschichte von einer Zivilisation drehe, dass sie, denke ich mal, gut sind. Also man wird nicht ausgelöscht, man verhungert nicht und es herrscht Demokratie auf dem Planeten. So, und das nächste Ereignis ist irgendwie, dass sich alle Bewohner einem Gott zurichten, dann 200 Jahre lang sich gegenseitig aufessen und dann aussterben. So, aber welches dieser 4, 5 Ereignisse, die ich davor getroffen hatte, beeinflusst das jetzt? Das ist manchmal so ein bisschen schwer rauszufinden. Und ich muss auch gestehen, dass ich für den Offscreen, könnte man sagen, oder ohne Stream gespielten Bereich nochmal neu anfangen musste, weil ich mich im Stream-Bereich da in diesem Bereich irgendwie schnell in eine Sackgasse manövriert hatte, wo ich zumindest selber nicht mehr wusste, wo ich da rauskomme. Und durch diese 1000 Möglichkeiten, die es gibt, gibt es auch nicht sozusagen einen Walkthrough-Guide oder der einem sagt, was man machen muss. Das heißt, man muss da schon irgendwie alles selber rausfinden. Und das ist ein bisschen schwer. Man kann sich da so ein bisschen, vermute ich zumindest, in eine Sackgasse manövrieren, ohne genau zu wissen, an welchem Punkt man sich in diese Sackgasse manövriert hat und muss dann alle Punkte sozusagen wieder von vorne aufrollen. Ich meine, das Gute kann man natürlich sagen, hey, du hast eine Zeitmaschine, du kannst es wenigstens machen. Ist nicht so, dass du irgendwie 3 Stunden gespielt hast, nur um zu merken, dass du in Stunde 1 irgendwas vergessen hast, was du jetzt nicht mehr aufholen kannst und dich jetzt sozusagen gesoftlockt hast oder so. Das geht, glaube ich, nicht. Aber trotzdem ist es sehr, durch die vielen Entscheidungen sehr schwer rauszufinden, was man eigentlich falsch gemacht hat. Aber mir hat das Spiel und mir macht das Spiel auch immer noch sehr, sehr viel Spaß.
Wie ist denn sowas aus Entwicklersicht? Ich meine, haben die alle 10.000 Möglichkeiten durchgetestet, dass da irgendwas mehr rauskommt? Oder sind da im Zweifel auch tatsächlich Deadlocks drin, die halt keiner vorgesehen hat oder die halt auch keiner getestet hat, die dann irgendwann, auf die du zufällig triffst?
Ich glaube, die haben wahrscheinlich ein riesiges Plakat gemacht, wo alle Entscheidungen draufstanden und alle Ergebnisse draufstanden und theoretisch die ganzen Kombinationen draufstanden und haben das programmiert und das war's. Also ich vermute mal, dass es nicht geplant ist, in so einen Softlock zu laufen. Ich glaube aber, es geht trotzdem, weil man das ganze Spiel über nicht das Gefühl hat, dass das jetzt wirklich gut getestet ist, das Spiel. Das musste raus irgendwann, glaube ich. Aber es wäre halt interessant gewesen, den Herrn Börter selber mal nachzufragen. Das kann ich auch schlecht einfach. Dieses Spiel wirft sowieso viele Fragen auf. Zu der Steuerung hattest du ja schon gesagt, dass die irgendwie einen Großteil des Screens einnimmt oder des Spielfeldes sozusagen einnimmt. Und die will halt immersiv sein, ist aber echt nervig, weil man ja diese Hände irgendwie steuert. Mhm. Ne? Also ich hätte es besser gefunden, mit dem Mauspfeil direkt auf irgendwas zu klicken. Und so hat man halt so eine indirekte Steuerung und klickt dann halt vorbei, klickt auf einen Knopf, auf den man nicht will. Und meistens, weil es ja immersiv sein soll, passiert, nachdem man geklickt hat, erstmal eine Animation. Und wenn man die Animation nicht will, dann kostet das halt wieder Zeit. Viele der Animationen kann man aufschalten, nicht alle. Also denen war das, glaube ich, selber bewusst, dass man nach der Zeit diese ganzen Animationen dann auch nicht mehr sehen will. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Steuerung irgendein Hindernis ist, daran an dem Spiel Spaß zu haben. So ist es nicht. Spielumfang, tue ich mich wirklich schwer, damit zu sagen, wie umfangreich das Spiel ist. Also wie gesagt, ich habe von diesen 10.000 Kombinationsmöglichkeiten oder Kombinationen gelesen. Ich glaube, wie du schon gesagt hast, wenn man weiß, was man machen muss, hat man das Ding bestimmt in 4-5 Stunden durchgespielt. Wenn man das nicht weiß, ich habe jetzt mal einfach so grob geschätzt, 40-50 Stunden, aber ich glaube, man kann da auch locker das Doppelte drin versenken. Also es ist jedenfalls viel da. Nur wie man diesen Content erfährt und aufnimmt, hängt so ein bisschen damit zusammen, was man für eine Vorstellung hat, wie diese Rasse funktionieren könnte. Da gibt es leider auch im Handbuch nicht viel. Das Handbuch ist ja sowieso nicht sonderlich dick. Leider im Handbuch nicht wirklich viel dazu. Das heißt, man muss da viel ausprobieren und dadurch streckt sich halt diese Spielzeit auch stark, würde ich schon fast sagen. Ja, innovativ fand ich dieses Spielthema, diesen Zeitreiseaspekt, wie gesagt, weil es den halt davor und danach meines Erachtens nach so nicht mehr gibt. Klar, es gibt zum Beispiel Daikatana oder so, da kann man auch durch die Zeit reisen, oder es gibt noch mehrere Spiele, die Zeitreisen beinhalten, aber man kann dann nicht frei hin und her reisen. Das ist meistens immer so, ich reise dann genau zu dem Zeitpunkt und der ist vom Spiel halt vorgegeben. Den kann ich persönlich als Spieler nicht ändern. Hier kann ich den Zeitpunkt frei bestimmen und somit in komplette Entwicklung von unterschiedlichen Zivilisationen eingreifen. Und das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Schauen wir uns an, was die Magazine gesagt haben. Hast du was Aktuelleres oder was Zeitgenössischeres?
Eher was Aktuelleres, vom 5. September 2017.
Gut, dann fang du damit mal an.
Das ist von oldpcgaming.net. Das ist, hat es als Adventure Point and Click eingestuft, hat 3,5 von 5 Sternen bekommen, also so etwas leicht über Durchschnitt. Hat es anscheinend auch ein Video dazu gemacht. Millennia truly defies categorizing and is a unique sort of game in its own way. Also kommt auch zu dem Schluss, dass es das im Prinzip nur einmal so gegeben hat. Gerade die über die Zeit komplexer werdenden Zeitlinien, die man selber erzeugt, sorgen halt auch für den Spielumfang und für die Länge des Spiels sozusagen. Ist das eigentlich Abandonware? Mal doof gefragt.
Gibt es nicht Take-Two noch?
Meine Review-Seite hat einen Download-Full-Button, deshalb frage ich nur.
Also ich glaube nicht, Take-Two gibt es ja noch. Die werden wohl die Rechte an dem Ding noch haben. Also.
Okay.
Ich gucke gerade bei Moby Games. Der Critics-Metascore sozusagen ist 59. Also ja, passt sich dem so ein bisschen an, so kurz über Durchschnitt. Den Test, den ich habe, der ist aus der PC-Player 296 und dort bekommt es die glorreiche Prozentwertung von 41. Ja, was unter Durchschnitt ist. Ich lese einfach mal vor, was Roland Aussinat geschrieben hat. Millennia bietet Licht und Schatten, leider mit sehr langen Schatten. Das Spiel ist nur unwesentlich spannender als ein Flug vom Jupiter zur Erde. Man hüpft von System zu System, schaut, wie sich die vier Völkchen entwickeln, greift dann und wann in die Geschichte ein und hofft, dass die Microids nicht auftauchen, bevor eine entsprechende Verteidigungsanlage entwickelt wurde. Damit wir uns nicht falsch verstehen, die Grundidee zu Millennia ist wirklich gut. Was hätte man aus der Mischung von Zeitreise, Strategie und Raumkampf nicht alles machen können? Leider ist die Interaktion mit den Bewohnern der Planeten viel zu gering ausgefallen. Die nervigen Auftankaktionen, bei denen schon mal das Raumschiff knapp am Totalschaden vorbeischrammt, sind ebenfalls spielspaßhemmend. Da retten auch, hier war das, 10.000 mögliche Raumzeitkombinationen, lustlos dahindudelnde General MIDI-Melodien und eine Handvoll Animationen nichts mehr. Also, ja, ganz so schlimm ist es nicht. Also, ich glaube, du musst schon ziemlich ignorant sein, um mit dem Tanken dein Raumschiff kaputt zu machen. Und die Interaktion mit den Planeten, die sind nicht oft genug. Also, die sind so oft, das ist eine Zeitmaschine, die sind so oft, wie du es willst. Also, Ja, verstehe ich auch nicht.
Der Roland hat das Spiel nicht verstanden.
Ja, ich glaube, ihm hat das insgesamt nicht gefallen. Und ich muss auch sagen, für 95 ist das natürlich dann auch technisch nicht mehr. Aber man muss ihm wirklich den Spielgedanken zugutehalten oder die Ambitionen dieses Spiels zugutehalten. Ich meine, es hat ja einen Grund, dass es danach nie wieder jemand oder davor nie jemand versucht hat. Ich kann es so ein bisschen verstehen. Ich finde, eine 50er-Wertung oder eine, ja, wahrscheinlich sogar eine gute 60er-Wertung wäre okay gewesen. Eine 41er finde ich jetzt ein bisschen zu wenig. Aber ich glaube, die PC-Player war auch von den Bewertungen her ziemlich, ja, ziemlich schlecht. Also es gibt noch die Powerplay, die hat 57 gegeben und die PC-Games sogar 78. Ja, da bin ich jetzt ja nochmal gespannt. Was sagt denn die PC-Games dazu? Die Idee hinter Millennia kann schon einige Zeit an den Monitor fesseln. Aha, es macht unglaublich Spaß, durch die Zeit zu reisen und Entwicklungen hin und her zu schieben, um zu sehen, wie sich ein Volk anschließend weiterentwickelt. Leider stört die ab und zu auftauchenden Raumkämpfe und die nicht besonders gut gelungene Präsentation ein wenig, sonst wäre eine Bestnote fällig. Ah, okay. Also, ja, kann man jetzt... Also, ich glaube, was man aus diesen Bewertungen und den eigenen Meinungen der Redakteure so ein bisschen rauslesen kann, dass es so ein bisschen nicht für jedermann ist, ne, könnte man sagen. Also man muss schon so ein bisschen verrückt sein wie ich, glaube ich, um das Spiel wirklich zu mögen. Wenn du jetzt von außen vor betrachtet das Spiel bewerten müsstest, auf einer Skala von 1 bis 10, was würdest du ihm geben?
Na gut, ich müsste es natürlich erstmal selber spielen, weil vom Zuschauen hat man natürlich nicht das passende...
Das stimmt, aber so vom Zuschauen her gesehen.
Ich hätte jetzt auch irgendwie von 6 oder 7 von 10 gesehen. Ich finde das Spielprinzip an sich zwar halt sehr innovativ, nur es neigt halt dazu, auch sehr repetitiv zu sein, gerade da man halt gezwungen ist, manche Sachen zu wiederholen und du hast halt keinen genauen Überblick, was du tun sollst und wie viel Zeit du jetzt demnächst darin versenkst. Es gibt Leute, die finden das Spielprinzip total toll und die würden ihm auch eine super Wertung geben. Allerdings, das ist bei mir so... Das ist so ein bisschen wie der Grund, warum du zum Beispiel Spiele wie Squad gut findest, ich hingegen nicht. Dass man sich lange Zeit damit auseinandersetzt, wie etwas passiert, dann klappt es nicht und man macht den ganzen Krempel nochmal. Es ist halt sehr zeitintensiv und teilweise gerne auch mal sehr nutzlos zeitintensiv und mich stört sowas. Deshalb hätte es von mir keine sonderlich hohe Wertung an der Stelle gegeben. Ich finde das Spielprinzip schön, finde es persönlich nicht so spielbedürftig.
Sehe ich auch so. Also ich würde ihm auch eine gute 7 geben. Also sprich irgendwie 7,5 oder so, irgendwas darüber. Weil ich halt das Spiel wirklich gut finde. Aber du hast komplett recht, alles, was du gesagt hast, stimmt. Und wenn wir dann zu dem Punkt, den vielleicht vorziehen, wer sollte das heute noch spielen? Also entweder Leute wie ich oder wie hast du dich ausgedrückt?
Etwas für Ultra-Nischenfinder, also für Leute, die unbedingt mal ein Spiel spielen wollten, was im Prinzip keinen Vorgänger, keinen Nachfolger hat und was auch sonst keiner so richtig beackert hat.
Genau. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich muss aber sagen, abschließend möchte ich sagen, dass dies eins der Spiele ist, was mich als Replay begeistert hat. Also hätte ich jetzt aus der Erinnerung, bevor ich das gereplayed hätte, eine Bewertung geben müssen, wäre die auch irgendwie so bei 4 gelandet. Ich habe es nicht gut in Erinnerung gehabt, ich habe es ziemlich planlos in Erinnerung gehabt, als wir es dann mal gespielt haben, aber das war schon irgendwie so 96, 97 muss das gewesen sein. Also da war die Grafik noch beschissener. Ich kann mich auch daran erinnern, dass es sehr frustrierend war. Das Gefühl hatte ich jetzt alles gar nicht. Ich war immer neugierig darauf, diese Völker in eine andere Richtung zu manipulieren und fand den Aspekt interessant, dass es eigentlich komplett gegen... alles spricht, was man so bei Star Trek oberste Direktive und so gelernt hat, sondern ist genau das Gegenteil davon. Das fand ich irgendwie ziemlich faszinierend und mir hat es Spaß gemacht und es ist neben XCOM wahrscheinlich und Red Storm Rising eins der Spiele, die ich, ohne es aufzunehmen, so privat einfach mal eine Stunde an einem Sonntagnachmittag wirklich gerne nochmal zurückgehe und nochmal spiele und das mache ich auch heute noch. Ich hab mir vorgenommen, das irgendwann mal durchzuspielen. Ich wollte es ja mit euch zusammen durchspielen, aber ich hab verstanden, dass es nicht für jedermann ist und dass es auch im Stream nicht gut anzugucken ist und dass es eigentlich keiner mehr sehen will. Deswegen, ich spiele es nochmal durch und vielleicht, wenn ich durchgespielt habe, mache ich nochmal so ein kleines Add-on-Addendum-Video, in dem ich euch erzähle, was da wirklich passiert ist. Damit wären wir mit dem Abschlussgespräch zu Altered Destinies durch. Vielen Dank, dass du dabei warst, Dirk, dich mit mir da durchgekämpft hast, durch dieses etwas sperrige Spiel.
Ja, gerne.
Ich hoffe, wir sprechen uns und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, tschüss.
Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, tschüss.
Der Retro-Kompott, unsere Stammtisch-Previews und unsere Off-Topic-Podcasts bleiben auch zukünftig kostenlos für alle Hörer. Das geht aber nur mit eurer Hilfe. Wer Projekte wie dieses unterstützen und damit auch zukünftig sichern möchte, kann dies auf www.patreon.com/retrokompott oder bei Steady machen. Unterstützt kann man uns bei Patreon schon ab $1 im Monat. Dafür gibt es zum Beispiel jede Woche eine komplette Stammtischfolge. Weiteren exklusiven Extra-Content gibt es ab $3 bei Patreon bzw. 3,50 € bei Steady, einem deutschen Pendant. Wir freuen uns auch über spontane Spenden über PayPal, falls euch zum Beispiel eine Sendung oder ein Thema besonders gut gefallen hat. Weitere Infos findet ihr auf unserer Homepage www.retrokompott.de. Lasst uns gemeinsam auch zukünftig die Projekte des Podcast-Kompott erhalten und erweitern. Wir hören uns!